Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Und ich freue mich, dass ich gemeinsam mit meinem Co-Host Jörg Schumacher heute in diesem Podcast bin. Hallo Jörg.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf und schön auch, dass wir Jens Krüger heute dabei haben, den Chef von Bonsai. Und es ist im Gegensatz zum Namen keine Baumschule, sondern es ist eine Marktforschung, sage ich.
Doch,
ja genau, ursprünglich eine Baumschule, das habe ich gelernt.
Wir machen auch in Bonsai-Bäumen.
Das ist richtig, habe ich von Jan Borcher den gelernt, genau, den hatten wir hier, weil Bonsai steckt unter anderem hinter dem Spendenmonitor. Deswegen ist aber Jens heute nicht da, Jens, sondern du bist hier, weil du uns was ganz Neues mitgebracht hast, nämlich den Werteindex, richtig?
Richtig, ja, ich freue mich auch heute bei euch zu sein. Das scheint mir immer eine lustige Runde hier zu sein und von daher bin ich auch gerne hier.
Schön. Aber Werteindex klingt ja erstmal sehr, sehr wuchtig. Was verbirgt sich dahinter?
Also das ist wuchtig. Das ist Deutschlands größte, wenn du so möchtest, Längsschnitt-Social-Media-Analyse. Machen wir seit 2009. Also wir, das war damals Peter Wippermann, Gründer vom Trendbüro, und ich, die damit angefangen haben. Und zwar nicht befragungsbasiert, Werte zu erfassen, sondern durch reines Zuhören und Beobachten dessen, was im Netz diskutiert wird. In Foren, Podcasts diskutiert wird, in anderen Social-Media-Aktivitäten. Und das machen wir seit 2009. Und dahinter stehen jetzt in diesem Jahr knapp 20 Millionen Posts, die wir analysiert haben und analysieren wirklich, worüber reden die Menschen.
Bevor wir aber nochmal inhaltlich einsteigen, was hat euch damals motiviert, angetrieben, euch mit diesem Thema zu beschäftigen, 2009, wie du gesagt hast?
Also ehrlicherweise, die Anekdote dahinter, Peter und ich hatten einen Job mit Johann Lafer zusammen und wir standen vor seinem damaligen Hotel und dem Restaurant abends und er sprach mich darauf an und sagte, sag mal, wollen wir nicht den Werteindex machen, Social Media basiert, 2009. Mhm. Ich habe gesagt, klar machen wir das. In dem Moment selber nicht überrissen, was das bedeuten könnte, weil damals war ja Social Media noch relativ klein.
Ja, Schüler-VZ, Studi-VZ.
Studi-VZ. Mhm. Das iPhone war gerade irgendwie so ein Jahr auf dem Markt. Total crazy.
Zeitreise
und,
hier.
Die Idee war ja nicht, wie häufig heute Social Media Analysen genutzt werden. Ich suche irgendwie, definiere Suchbegriffe und dann kommt irgendwas raus, sondern wir haben umgekehrt, wir haben das Internet analysiert und gesagt, lass uns mal gucken, also nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern den Heuhaufen definieren. Mhm. Und das hat uns insofern, was hat uns bewegt? Ich glaube, es war tatsächlich, weil Social Media war neu. Inhaltsanalysen sind per se nicht neu, das gab es schon im Printmedienbereich, dass man Inhalte von Journalisten auch analysiert hat, aber letztlich dem Volk aufs Maul geschaut und zwar nicht befragungsbasiert mit allen Effekten, die wir haben, soziale Erwünschtheit, in Interviewsituationen, zu sagen, bei Werten ist es vielleicht mal ganz spannend, einfach mal zu gucken, was dreht sich da draußen. Und der Bedarf war gar nicht da. Also die Leute haben uns zum Teil für verrückt erklärt, wenn wir 2 Jahre einen Werteindex rausbringen. Das war so unser Anspruch. Und gesagt, so schnell ändern sich doch die Werte gar nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal eine kleine Rückblende nehme, an Beginn der Pandemie hatten wir gerade den Werteindex 2020 rausgebracht. Und dann haben die Leute gesagt, das ist alles hinfällig, alles neu, Werte verändern sich viel, viel schneller, was ja immer unser Argument war für dieses Vorgehen, weil wir dann kontinuierlich auch sehen, wie Gesellschaft sich verändert. Das ist nämlich das eigentlich Schöne daran, weil es seamless, also nahtlos ist, auch zwischen den Jahren, zwischen einzelnen Befragungen. Man sieht halt, wie bestimmte Themen, damals in der Flüchtlingskrise, die Willkommenskultur auch ganz schnell in das Gegenteil sich verkehrte, wenn wir uns alle erinnern. Mhm. Und das sind Sachen, die kann man viel, viel besser beobachten, als dass man sie befragen kann. Mhm. Das war, glaube ich, so mehr das Argument damals in diese Richtung, außer den technologischen Dingen.
Ja, also ich denke, es war sicherlich damals eine spannende Fragestellung. Ist das heute nicht eher frustrierend, wenn man auf Werte in Social Media guckt?
Naja, wir haben ja, ich finde es überhaupt nicht, ich finde es nach wie vor spannend, also auch dieses Projekt sehr, sehr spannend, weil es immer wieder viele Facetten gibt, die im Kleinen anfangen. und die auch aufeinander aufbauen. Wir haben 2009 einen Datensatz, den es so wahrscheinlich in Deutschland gar nicht gibt, wo wir wirklich sehen, dass sehr häufig hinter bestimmten Trends und Themen, Werten, die sich entwickeln, oft neue Sachen sich komplett neu herausschälen. Eins der spannendsten Themen war für mich oder ist für mich nach wie vor das Thema Natur als Wert. Hat lange Zeit eine Aufbauphase gehabt, war dann auch tatsächlich mal auf Platz 1. Also es wurde am meisten über dieses Themenfeld gesprochen, auch natürlich über Influencer mitgetrieben, über das Marketing mitgetrieben. Und das ist komplett eingebrochen, nachdem wir sehen oder auch interpretieren konnten, dass Natur auch eine Bedrohung sein kann. Gerade in diesen Tagen, wir sehen wieder Jahrhundertfluten, wir sehen kleine Becher, die kleine Dörfer irgendwo jetzt in Bayern völlig zerstören. Natur ist mittlerweile eine Bedrohung geworden, auch im Klimabereich. Wir haben Weltbrände in Europa, das gab es lange Zeit gar nicht. Und das sind so Themen, wo wir sehen, die Natur hat so langsam dann ihre Unschuld verloren und wird auch gar nicht mehr so gerne von Influencern aufgenommen, auch in der Markenartikelindustrie. Natur ist ein Thema, wo man heute ja einen Bogen drum macht. Und das sind alles so diese Facetten, wo man sieht, wie sich Gesellschaft auch mittelfristig tatsächlich verändert.
Spannend. Erzähl uns noch mal ein bisschen was bitte zur Methode, weil mich das interessiert, weil ich weiß ja, du hast gesagt, da 2009 gab es gar keine Nachfrage, mittlerweile hat sich das aber gedreht. Ja. Es gibt große Werbeagenturen, die Wohnzimmer so einrichten, wie die Zielgruppenfamilie wohnt. Ne? Es gibt inzwischen Newsrooms, die Ströme alle vergleichen. Du hast gesagt, ihr macht das ein bisschen anders. Ihr sucht nicht die Nadel, sondern den Heuhaufen. Das heißt, was genau beobachtet ihr?
Also erstmal analysieren wir tatsächlich, wir haben 15 Werte seinerzeit definiert, 10 davon, also die über die am meisten gesprochen wird, analysieren wir im Detail. Und wir haben 3 Analyseebenen. Das erste ist einfach, wie häufig wird über ein Thema gesprochen, wie Familie, Gesundheit, Natur, Freiheit, Gemeinschaft, Anerkennung, also das sind einige dieser Werte. Die Quantität, das heißt, wie häufig wird darüber gesprochen, daraus ergibt sich ein Ranking, was man sehr häufig auch in den Medien sieht. Das war in der Pandemie und auch zum Teil davor schon immer der Wert Gesundheit, der jetzt aber abgelöst wurde durch den Wert Freiheit, über den viel, viel mehr gesprochen wird. Das ist aber nur die eine Seite, die Häufigkeit. Ich finde das gar nicht so spannend, weil, naja gut, das sind halt ein paar mehr Posts.
Kriegst du am Ende auch über Google raus, ne?
Zum Beispiel. Ne?
Okay.
Auf der anderen Seite aber auch zu gucken, zu analysieren, und das ist tatsächlich das, was wir, was der Schwerpunkt des Werteindex ist, zu gucken, was heißt denn über Natur sprechen? In welchem Kontext wird über Natur gesprochen? Wie verändert sich dieser Kontext auch?
Das, was du gerade erzählt hast, ne, dass er negativ geworden ist.
Natur als Sehnsuchtsfeld. Hin, es hat die Unschuld verloren und wird auf einmal zur Bedrohung und damit irgendwo auch zu einer Gefahr persönlich.
Und zu was Negativem.
Freiheit ist in dem Begriff, der jetzt ganz spannend ist. Viele, je nachdem, welcher Generation man angehört, Boomer und davor, da gibt es noch die 68er, die haben so ein Freiheitsbild. Der Herr Gauck, unser Ex-Bundespräsident, hatte einen Freiheitsbegriff, der natürlich sehr, sehr stark auch mit dem Mauerfall konnotiert ist. Und wir haben heute Freiheit ganz anders, nämlich die Individualisierung unserer Gesellschaft auf einem, finde ich, so noch nie dagewesenem Level, wo man wirklich sieht, da geht es mehr um das Ich als um das Wir, und verkürzt formuliert. Und so sehen wir, dass dieser Begriff Freiheit auch eine ganz andere Konnotation hat, je nachdem auch in welchen gesellschaftlichen Rollen man entsprechend da ist. So, und das ist das, was wir eigentlich und was die Leistung ist, zu analysieren und dann auch zu interpretieren. Das ist dann die dritte Ebene, auf der wir mit dem Werteindex unterwegs sind, mit unserem Know-how, mit Trendbeobachtungen zu sehen, wo manifestiert sich denn so etwas? Wo sehen wir denn auf einmal, bestimmte gesellschaftliche Strömungen sich dann auch wiederfinden? Das kann Konsum sein, das kann Musikstile sein, was auch immer. Mode ist sicherlich ein Bereich, der da auch eine große Rolle spielt.
Und glaubst du, dass Freiheit als Wert ein ähnliches Schicksal haben wird wie Natur? Von Sehnsuchtsort zu Angst?
Ja. Also das ist, es ist eine gute Frage, und ich beantworte so einfach, weil ich, als wir uns mit diesem aktuellen Wertindex beschäftigt haben, habe ich für mich so die Headline gehabt, wir waren uns noch nie so fern. Und ich finde, wenn Gesellschaft so weit auseinanderdriftet, dann ist das Grund genug, sich da zu sorgen, weil einfach dieser soziale Kitt komplett verloren gegangen ist. Ja. Und ich finde, man merkt es auch selber, ich weiß nicht, wie es euch geht, egal wo man unterwegs ist, in der Bahn, ich mag auch mittlerweile schon gar nicht mehr Bahn fahren, es ist alles so aggressiv, so eine Grundaggressivität in dieser Gesellschaft, also auch gerade nach der Pandemie, wo ja doch alle so diese Befürchtung hatten, jetzt kommt so eine Aufbruchsstimmung oder es kommt irgendwas. Mhm. Und dann kam aber eine Polykrise nach der einen, nach der anderen, also ob es jetzt der Krieg ist, ob es jetzt die Situation ist, auch die täglichen Nachrichten, der Rechtsruck in Deutschland, all das sind Dinge, an denen deutlich wird, dass diese Individualisierung und auch dieses Manifeste, sich auch klar zu positionieren, gegen andere. Mhm. Ich finde, das macht Sorge und damit kommen wir durchaus in so eine ähnliche Bedrohungswahrnehmung wie vielleicht beim Thema Natur. Ja. Ja.
Mhm. Spannend. Nun ist es aber jetzt so, dass in dem Augenblick, wo ihr das analysiert und wo du jetzt zu diesem Schluss kommst, beispielsweise bei dieser Individualisierung, ihr ja ein bisschen von den Beobachtern in die Handelnden kommt, oder? Weil das ist ja auch mit euer Job, wenn ich dich jetzt frage zum Thema Fundraising oder sagen wir mal Kommunikation allgemein, dann musst du mir ja darauf basierend Handlungsempfehlungen geben im Prinzip. Ne?
Das ist spannend, weil ich sehe das so, ich sehe das auch so. Das ist aber nicht so, wie sich Marktforschung per se in der Vergangenheit gesehen hat.
Genau, ganz im Gegenteil.
Sondern wir überschreiten auch selber eine gewisse Linie des Beschreibenden, der sagt, ich beobachte das und hier ist Schluss.
Richtig.
Sondern wir kommen in die Situation, dass wir natürlich auch mit dem Instrument Werteindex Lösungsvorschläge machen können, die wir ja auch beobachten. Wir haben meistens immer Manifestationen und geben Ratschläge und eins der wichtigen, wir haben das Booklet dieses Jahr unter einen Begriff, wir machen das jedes Jahr unter einen Themen oder eine Headline stellen und wir haben das dieses Jahr mit Haltung umschrieben und Haltung zu haben, Haltung auch zu zeigen, um damit eben auch wieder jetzt als Organisation, als Markenhersteller auch wieder Orientierung zu bieten, sagen, hey, wir schaffen eine Lösung. Weil die Menschen wünschen sich von der Politik, aber auch von der Wirtschaft, ihr übernehmt die Verantwortung. Wir können das nicht. Wir wollen das vielleicht auch nicht. Wir können das aber auch nicht. Wir sind vielleicht als Einzelne zu schwach, aber wir brauchen die Unterstützung von Organisationen. Und das ist das, was wir hier auch versuchen, im Wertindex zu sehen, weil es gibt Beispiele, die ja auch diskutiert werden, wo es darum geht, Haltung zu zeigen oder eben auch zu sehen, was kann man denn anbieten, um Entschleunigung geht, Hilfestellung geht, zum Beispiel die Tafeln ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das reicht nicht mittlerweile. Ne? Wir haben so viele Bedürftige, auch hier, nicht nur durch die Flüchtlinge, sondern auch durch die wirtschaftliche Situation hier, in älteren Zielgruppen, im Altersarmut, das sind alles Themen, die sind da. Und ich diskutiere das immer wieder mit Unternehmen im Food-Bereich, im Nahrungsmittelbereich, bietet doch Anknüpfungspunkte, macht eine Tafel, ihr könnt das auch werblich nutzen, versucht gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen in Feldern, wo ihr unterwegs seid, die für euch glaubwürdig sind, so etwas auszuloten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen versucht die Debatten, die sind ja da, nehmt sie auf, guckt, wo ihr glaubwürdig irgendwo einsteigen könnt, um Dinge besser zu machen oder anders zu machen oder Menschen mit zu unterstützen. Und diese Beispiele, die sieht man eben durchaus auch im Werteindex oder man sieht sie auch in der Gesellschaft und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Also es gibt auch, letztes Jahr gab es in diesem beginnenden Freiheitsthema, Freiheit ist ja nicht nur Freiheit im politischen Sinne, sondern Freiheit heißt hier Individualisierung. Und da gibt es Themenfelder, wie zum Beispiel das Thema Frauen, jetzt nicht Emanzipation, sondern die Frau, also das ganze Frauen-Business-Thema zum Beispiel, aber auch wir hatten das Thema um die Wahrnehmung der Frau über die Vagina. Da gab es eine österreichische Unternehmen, das hat ein Bier gegründet, zwei Frauen, großartig, Mushy Craft. Und sie wollten halt auch dieses Problem von falschen Darstellungen, also im Bereich von Frauen und Sexualität, aufmerksam machen. Total spannendes Thema. Ja. Und man denkt, aber haben wir nicht andere Themen in unserer Gesellschaft? Mhm. Aber es ist ein Thema, das doch einen großen Platz auch in der Social Media Community einnimmt, wo man eben sehen kann, und da ein Unternehmen zu finden, die auch solche Themen mitverantwortlich aufgreift, treibt, analysiert und Stellung bezieht.
Aber jetzt hast du natürlich was gesagt, was Andreas und mich, glaube ich, unheimlich triggert. Du hast nämlich das Wort Haltung erwähnt. Und Andreas und ich vertreten ja durchaus auch relativ strikt die Position, dass eine gemeinnützige Organisation eine Marke entwickeln muss, und diese Marke bestimmt eben die Haltung, und diese Haltung muss man eben kommunikativ und auch im Fundraising nach draußen tragen. Und jetzt kommt aber genau mein Punkt: aus meiner Sicht als Krisenkommunikator ist es natürlich jetzt in dieser individualisierten Gesellschaft, so wie du sie gerade beschrieben hast, natürlich immer wieder so, dass genau diese Haltung, die man dann vertritt, ob als Unternehmen oder als gemeinnützige Organisation, dich dann in einen Shitstorm oder in irgendwas anderes bringt.
Also das kann passieren, das ist ein Risiko, ne? Also weil man sich ja vermeintlich festlegen muss. Ich glaube, das muss man einfach durchhalten und auch aushalten können. Das ist ja letztlich das, was in der Haltung auch steht. Dass man sagt, es geht nicht mehr um das Thema Greenwashing und ich suche mir die Themen aus, wie ich sie brauche, oder ich mache mir einen lustigen Blumenstrauß. Das ist das Social Marketing der 90er Jahre, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen bös formuliere. Ich habe das ja selber mit gesehen im Sponsoringverband, wo solche Themen auch im Bereich Social Marketing eher dem Sportsponsoring fast an orientiert waren. Das muss ich heute aushalten. Also in der Tat so, ich muss es festlegen, ich muss gucken, was passt zu mir. Ich kann natürlich durchaus mehrere Zielgruppen und Themenfelder bedienen, aber ich finde zum Beispiel gerade auch, sprachst du ja eben mal den Spendenmonitor an, so das Spenden der Zukunft. Ne? Also wenn ich heute in Social Media gucke, da spielt vieles soziales Engagement, und zwar selber auch etwas zu tun, eine ganz, ganz große Rolle. Und das verändert das, weil da geht es nicht mehr um Spenden oder bestimmte Themenfelder, sondern ich möchte was machen, ich möchte aktiv mitgestalten. Und das ist was diese Landschaft und auch gemeinnützige Organisationen nachhaltig verändern wird in den nächsten Jahren, bin ich felsenfest von überzeugt.
Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Haltung durch Social Media schwieriger wird. Weil natürlich habe ich auch früher, wenn ich ein bestimmtes Thema für mich besetzt habe als NGO, gab es immer auch Gegenwind, aber er war nicht so spürbar, weil ich sehe jetzt ja auf Social Media jeden einzelnen Post und ärgere mich ja mehr über die, die mir widersprechen, als die, die mich loben. Das war ja früher, glaube ich, nicht so.
Also es ist nicht Social Media allein, es ist ja das, wo sich tatsächlich auch die Gesellschaft verändert hat. Und ich glaube, die Pandemie hat dann auch, wir reden ja häufig dafür, Katalysator, Beschleuniger für bestimmte Themen. Und dieses Jetzt-erst-Recht-Haltung und auch dieses Ich bin dagegen, ob das jetzt im positiven Sinne mit Fridays for Future angefangen hat und wie sich das dann weiter über die letzte Generation in so eine echte Zuspitzung, Antifa oder wie man das nennen möchte, entwickelt hat. Es ist radikaler geworden, ne? Und das merkt man an ganz vielen Stellen. Das merkt man in der Politik, die Debatten, die da sind, wie verhärtet die sind und wie aggressiv die Tonalität ist. Und das ist ja das, was wir auch sehen im Werteindex, dass es nicht irgendwie so eine Plänkelei ist, wo man auch bei LinkedIn in Business-Netzwerken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, in den letzten 3 Jahren hat sich das deutlich anders entwickelt. Das ist aggressiver, weil die Leute auch dagegen sind. Ist vielleicht auch demokratisch gewollt und auch richtig so, aber dann muss man es aushalten. Also es ist ja auch die Debatte mit der AfD, soll man sie verbieten, soll man sie nicht verbieten. Am Ende des Tages muss man sich damit auseinandersetzen, weil das, was da gesellschaftlich im Keim da ist, wahrscheinlich immer da war, jetzt einfach eine Öffnung gefunden hat. Und dadurch kann man es aber adressieren. Und ich glaube, wichtig ist, ich zitiere jetzt mal Robert Habeck, in der Talkshow auf die Frage hin, wie er das denn so macht in dieser Ampelkoalition, sich da auch die Positionen zu erarbeiten und wie das denn so ist. Und der sagt, reden. Punkt. Weil nichts anderes kann man tun. Mhm. In der Demokratie, man muss miteinander sprechen, man muss dialogfähig sein, man muss auf Gegner zugehen, man versucht, diesen Diskurs aufzunehmen, vielleicht sich auch mal in die Lage der anderen reinzuversetzen. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig und das ist das, was man eben auch rauslesen kann aus solchen Studien.
Mhm. Vielleicht nochmal eine letzte Frage. Wenn du den Werteindex dir anschaust, lassen sich daraus für die Zukunft gewisse Trends ableiten? Und wenn ja, gibt es Hoffnung?
Es gibt immer Hoffnung. alleine, wenn man darüber redet, ist es ja schon Hoffnung. Und wir versuchen das auch immer natürlich mit Beispielen zu nennen. Es gibt eine Menge Unternehmen, die sich engagieren, die auch positiv vorangehen. Und solange da Menschen dabei sind, die auch andere wiederum für Ideen, die da uns allen helfen, wieder diesen gesellschaftlichen Kitt zu finden, glaube ich, gibt es auch Hoffnung. Und gibt diese typischen Weihnachtswerbefilme der interessanterweise Lebensmittelhändler. Mhm. Und es gab vor 2 Jahren schon, es war so das erste Mal, wo wir auch schon gesehen haben, dass das Thema der Individualisierung doch in eine andere Richtung geht. Diesen versöhnlichen Spot mit diesem Riss, der durch dieses Hochhaus ging, wenn sich jemand daran erinnert vielleicht, wo die Menschen alle sich angeschrien haben, gegeneinander gearbeitet haben, wie auch immer. Und dieser Riss wurde dann irgendwann gekittet und ich habe da dieses chinesisches Bild dieser Vasen, die ja dann mit Gold gekittet werden. Vielleicht ist das auch so ein Bild, was wir für unsere Gesellschaft mitnehmen. Am Ende liegt es an uns. Und da, wo wir sind, wir haben so viel Geld, so viel Macht heute, Möglichkeiten, aktiv Dinge zu verändern, gemeinnützig, im gemeinnützigen Bereich, aber auch im kommerziellen Bereich. Und ich merke das in den Diskussionen mit Unternehmen oder auch mit den Menschen, die in diesen Unternehmen in Rollen sind, die Dinge verändern können und auch wollen und auch andere mit begeistern. Und wenn das gelingt, glaube ich, dann können wir auch als Gesellschaft auch diese Zeiten wieder versuchen, in eine richtige Richtung zu kehren.
Ich glaube, das nehmen wir als Schlusswort, oder?
Ja, ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Jens, schön, dass du da warst hier auf dem Deutschen Fundraising-Kongress, von dem wir live diesen Podcast gemacht haben. Und wir sind sehr gespannt, ob deine Prognosen eintreffen. Und natürlich sind wir auch gespannt auf den nächsten Werteindex.
Alles klar, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Danke,
Jens. Sehr gerne.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.